Seminar schon etwas über die Aussichtslosigkeit, mal eben in so einem Seminar kurz mal den Heiligen Geist kennenlernen. Es ist immer nur eine Bewegung, die stattfindet. Selbst wenn man unter stärkste Kraftausgießung kommt, was ich auch diverse Mal geschenkweise bekommen habe, muss ich immer sagen, es ging danach ja immer noch weiter, das Leben. Das waren Momenterlebnisse, aber das Unterwegssein mit dem Heiligen Geist ist schon ein Dauerauftrag, den wir leben dürfen. Als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, war er ja ein wunderbarer Anlaufpunkt. Ich kann mir das so vorstellen, abends beim Abendbrot am Lagerfeuer. Jesus, ich hätte da noch mal eine Frage. Heute ist mir das und das begegnet. Wie soll ich antworten? So richtig schön alltagstauglich. Aber der war dann plötzlich weg, Himmelfahrt. Und wie soll das jetzt bitte schön weitergehen? Und das ist hochinteressant, wie die Bibel es beschreibt, dass Alltagssituationen in der Apostelgeschichte sehr schön erklärt werden, wo der Heilige Geist plötzlich jetzt in Kraft trat. Als die beiden Jünger, Petrus und Johannes, nachdem sie das Evangelium in Jerusalem bekannt gemacht haben, vor den Hohen Rat zitiert worden sind, heißt es in Apostelgeschichte 5,32, aber wir sind doch Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Nun, was ist das für ein Gehorsam, den der Heilige Geist haben will? Der Glaube an Jesus, das ist der Gehorsam. Glaubt an Jesus Christus, das ist die Botschaft des Geistes in der Evangelisation, wieder und wieder und über die Generation und Ländergrenzen hinweg. Und so sagt Petrus und Johannes, jetzt plötzlich ist der Heilige Geist da und der wirkt das. Das geht munter so weiter. Philippos in Apostelgeschichte 8, 29. Und der Heilige Geist sprach zu Philippus, tritt jetzt hinzu und schließ dich diesem Wagen an. Ich finde das so süß, die Begebenheit mit dem Kämmerer aus dem Morgenland, wie der Heilige Geist da aktiv wird. Erstmal, dass er ihn sagt, du, jetzt machst du mal einen längeren Spaziergang zu der und der Handelsstraße und da wartest du hübsch und ich sag dir dann Bescheid, wen du da kontakten sollst. Ist das nicht spannend? Bis zu dem Zeitpunkt hatte Philippus jetzt nicht den größten Namen, aber er hatte ein Herz für seine Mitmenschen. Und offensichtlich hat er mit dem Heiligen Geist so eine Art Kooperation beschlossen, dass der Heilige Geist ihn auffordern konnte. Steh mal auf, geh an den Ort und ich werde dir zeigen, mit wem du sprechen sollst. Da ist die Apostelgeschichte eine wunderbare Ansammlung von Heiligen Geistgeschichten. Und diesen Moment zu erleben, da steht er nun da irgendwo in der Steinwüste Judäas und auf der damaligen nahöstlichen Seidenstraße, sieht er hier die Handelskarawanen links, rechts von Jerusalem, kommen wieder Geschäftsleute. Ja, dann stehst du da rum ein paar Stunden und nichts geschieht. Da brauchst du Glauben, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und dann kommt dieser erlösende Moment. Diesem Wagen, wie heißt es hier? Tritt hinzu und schließ dich diesem Wagen an. Das muss diesen Moment gewesen sein auf der Handelsstraße, jetzt den. Da gab es ja keine Nummernschilder, sonst hätte der Heilige Geist da irgendwie vorinformiert. Aber so, jetzt tritt hinzu. Und dann läuft er da so mit, ich meine, weiß sich ja auch zu benehmen, und merkt er, dass dieser Kämmerer seine Jerusalem-Lektüre liest, irgendwas aus der Jesaja-Rolle, und fragt so schön kontaktfreudig, verstehen Sie, was Sie da lesen? Und er, wie sollte ich, wenn es mir keiner auslegt? Und zack, waren sie im Gespräch. Der Heilige Geist ist also jemand, der gerne Leute haben will, die seinen Auftrag umsetzen. Er ist dazu berufen, vom Vater und vom Sohn hier auf dieser Erde die Gemeinde Jesu zu bauen, bis die Vollzahl auch der Nationen dort integriert ist. Vollzahl meint nicht alle Menschen, sondern die, die sich rufen lassen, beziehungsweise die Gott in seiner Ewigkeit voraussehen kann, wer alles sich rufen lässt durch die ganzen Länder und Generationen. Und dann gibt es offensichtlich eine von Gott beschlossene Zahl, wann voll ist. Und dann wird er wiederkommen, die Zeit der Gnade beendet sein. Aber so lange will der Heilige Geist Kinder Gottes, die an Jesus glauben, benutzen. Die Botschaft habe ich wieder und wieder gesagt. Er will dich gebrauchen, dich gebrauchen, dich gebrauchen. Manche müssen das sehr oft hören. Er will dich gebrauchen. Weil die sitzen da so ungläubig, die Christen sagen, wo kann er mich denn schon, bitte, wo kann er mich schon einsetzen? Ich bin in dem Job drin, ich habe meinen Rhythmus in der Woche und am Tag und so weiter. Bis heute kümmert sich der Heilige Geist um die Gemeinde, um die Leute, um sie einzusetzen. Wenn man das Vorrecht hat, wie ich, 35 Jahre in einer und derselben Gemeinde zu sein, hat man hunderte von Geschichten, wie Leute zum Glauben kamen, ihre Anfangshöhenflüge, dann die Zeit des Realismus und die Kämpfe, als sie nicht locker ließen, weitermachten, dann Siege wieder, dann wieder Niederlagen und dann wieder mal beleidigt für ein paar Monate, aus dem Dienst gegangen, ehrenamtlicherweise und dann wieder sich rufen lassen. Andere über Jahre hüten sie irgendwo die letzten Reihen in der Gemeinde, im Gottesdienst, lassen nicht an sich ran. Also wie so eine Stadt mit sieben Riegel. Bis irgendwann zum x-ten Mal dasselbe gesagt, plötzlich ihre Stunde da ist und der Heilige Geist durchkommt, weil er niemanden zwingt. Ich staune über die Geduld des Heiligen Geistes mit den Menschen. Er ist wirklich derjenige, der uns Vorbild ist. Wir sind ja als Deutsche in so einer Art Dauerdruck. Leistung, Exportweltmeister, da oben wollen wir mitwischen. Da spüren wir bis nach unten hin diesen Leistungsdruck. Und da kommt uns die Geduld Gottes überhaupt nicht zu Pass. Wie kann er so lange warten? Kann er so lange warten? Allein mit dem Messias. Und da ist der Heilige Geist da. Kann er so lange warten? Schickt er jemanden auf die Straße und warten, warten, warten? Das alles könnte man himmlisches Glaubenstraining nennen in der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Glaubenstraining. Mich hat ein Erlebnis mit meinem Sohn sehr geprägt, den ich das erste Mal auf eine Dienstreise mitnahm. Da war er 4, 5 Jahre alt. Er wollte das schon immer. Wenn der Papa mit dem Koffer losging, Papa, eines Tages nimmst du mich mit. Ich weiß gar nicht mehr den Anlass, war es sein Geburtstag, wie auch immer. Wir haben da von unserem Dorfbahnhof ein Ticket ziehen können in Tosted nach Hamburger Hauptbahnhof und dann musste ich jetzt noch das Hauptticket ziehen. So war das damals. Dann hatten wir ja jeder seinen Koffer, den wollte ich da jetzt aber zum Ticketschalter nicht hochschleppen. Da habe ich gesagt, Dominik, du bleibst jetzt hier, setz dich auf den Koffer und wartest hier, bis Papa wiederkommt. Ich muss da die Treppe hoch, da hinten um die Ecke ist der kleine Kartenschalter und dann komme ich wieder. Ja, Papa, ich passe hier auf, sagte er. So, und dann war da leider eine kleine Schlange und ich war auf Kohlen. Mensch, mein Junge da unten auf dem großen Bahnhofsteig und so viele Leute und so. Und dann, weiß nicht, waren 6, 7 Minuten vergangen, kam ich endlich wieder zu ihm. Und da waren von der Bahnhofstation Leute, also in Uniform, die eine Dame und der Herr. Und sie nahm den Jungen von mir an die Hand und sagt, so, wir gehen jetzt mal auf die Wachstation und dann werden wir mal dir versuchen, deinen Vater wiederzufinden. Nein, sagt er, das kriege ich gerade noch so mit, als ich komme. Mein Papa hat gesagt, der kommt hierher und hier soll ich warten. Was für quälende 7 Minuten. Und als er mich sah, siehste, da ist er. Und diese Geduldsphase, also bei einem Kind sind das ja gefühlte Stunden, diese Geduldsphase hat mich tief beeindruckt. er hat mir vertraut. Obwohl ich sagte, es wird kürzer, aber er hat vertraut und ist da geblieben. Und ich glaube, das sind solche Leute, die Gott sucht, die ihm vertrauen, die Position einnehmen, die Gott ihnen zuweist, egal auf welcher Ebene. Der Heilige Geist ist auch ein Geist des Dienstes. Das ist nichts für Leute, die sich gern bedienen lassen. Und wir sind trainierte Konsumenten. Und wir kommen aus einer Gesellschaft mit Konsum. Ich danke Gott für die Leute, die mein Auto durch den TÜV bringen und reparieren. Ich danke den Bäckern, die morgens um 3 aufstehen und mein Brötchen machen. Wir sind das gewohnt. Und jetzt werden wir Christen, kommen in die Gemeinde und bringen dieses Konsumverhalten jetzt damit rein. Und jetzt habe ich schlechte Nachrichten für euch. Im Reich Gottes läuft das anders. Da ist der Chef selbst derjenige, der die Füße wäscht seiner Jünger. Der Chef selbst. Und jetzt bitte, das ist Jesus. Und jetzt kommst du und willst bedient werden? So läuft das nicht. Der Heilige Geist ist gegeben, damit er Menschen findet, die an Jesus glauben, bereit sind, durch ihn Dienste weiterzugeben an Menschen. Und dann wird es übernatürlich. Aber vorweg geht diese Bereitschaft. Vorweg. Oh ja, man kann sich verweigern. Man kann sich verweigern. Und ich muss gerade an einen Professor Dr. Schorsch Gremmels denken, der für uns damals in der lutherischen Kirche und Jugendarbeit ein Stück Vorbild war. Er war Student vom Hermannsburger Missionsseminar. Das ist so das Elite-Seminar der EKD da in Norddeutschland. Und der besuchte mich, da war ich ein paar Jahre Präses, und sagte, Ingolf, darf ich dir mal vorbeikommen? Und dann saßen wir da in der Stube. Und du bist jetzt so ein richtiger Präses und du bist jetzt so Bischof und von der Pfingstbewegung und so mit Zungenreden und alles, sagt er, weil das ja früher bei denen da kein Thema war. Ich sage, ja, sagt er, mach mal vor. Da habe ich ihm Zungen gebetet, hat er sich das angehört, sagt er, Ingolf, das wäre nichts für mich. So sage ich, der Heilige Geist wird es dir nie aufzwingen, aber mir gehen beim Gebet die Ideen nicht aus, du. Das läuft dann aber und fließt. Ist nicht so ein schnelles Amen. In dieser Sprache kann ich Geheimnisse mit Gott reden. Versteht der Teufel nicht, was wir da besprechen. Und es baut meinen Glauben auf. Und mein Verstand kann sich ausruhen. Und George, habe ich ihm gesagt, ich bin immer im Willen Gottes mit dem, was ich da bete. Wie oft betest du, ja Herr, wenn du willst, mach's doch so, so oder so. Wie du, ich weiß nicht, was du willst. So beten wir oft. Wenn es dein Wille ist, ach, wenn es dein Wille ist. Aber der Heilige Geist weiß, was Gott will. Das ist das, was die Schrift sagt. Seht einmal, so wie Philippus geführt worden ist, wie der Heilige Geist Menschen sucht und führen will, um sich zum Dienst zu bringen, so hat die Apostelgeschichte Personen aufgezeigt, die sich genau in dieser Weise rufen ließen. Das heißt hier in der Apostelgeschichte 10, 19, während aber Petrus über die Erscheinung nachsah, sprach der Heilige Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich gleich auf. Steh auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie zu dir gesandt habe. Das ist schon nicht einfach für einen Juden, in ein Heidenhaus zu gehen. Das ist ein No-Go. Und der Heilige Geist verlangt No-Go. Und sagt, du gehst da jetzt in ein Heidenhaus und verkündest das Evangelium. Das war eine ganz große Lebenskrise. Das war gegen seine Tora-Überzeugung. Und er hat es getan. Wie stark können Menschen verbunden sein, etwas zu tun, was sie normalerweise nicht tun würden? Die Apostelgeschichte zeigt uns das. Wenn ich hier an Agabus denke, ein Christ, der auftaucht, prophetische Gabe hat, der stand auf und zeigte durch den Geist Gottes eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte und sie traf auch unter Kaiser Claudius ein. So jedenfalls Apostelgeschichte 11, 28. Da waren Leute, die haben vorbereitend prophezeit, wie Josef damals den Traum vom Pharao deuten konnte. Es ist derselbe Geist, hat sich nicht geändert. Und so gibt es auch Leute bis heute, die uns Orientierung geben. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal, als ich bei euch war, mal etwas von dieser norwegischen Prophezeiung hier gelassen habe. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie detailliert der Heilige Geist seine internationale Gemeinde informiert über das, was kommt. Und ihr wisst, die vierte Welle war, arme Menschen werden nach Europa strömen, sagt sie. Und das ist der Prozess, in dem wir sind. Jesus kommt bald wieder. Lasst uns doch bitte schön mal was tun mit dem Heiligen Geist zusammen. Hey, ich habe gebetet vorhin, schenkt Berufung heute. Schenkt Berufung. Und das heißt nicht nur Student werden der Theologie, sondern Dienstberufung. Schluss mit dem Zugucken. Ein Teil vom Werk des Heiligen Geistes werden. Sind alles Mitarbeiter hier, ne? Die brauchen das nicht mehr. Apostelgeschichte 13,2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, dieser Weisung zu gehorchen, eine Fasten- und Gebetswoche zusammenzurufen. Was in dieser gesetzlichen Gemeinde damals nicht ganz einfach war. Da war eigentlich alles Pulver in den 30 Jahren vorher an Motivation verschossen. Und die Gebetsabende waren eher mau besucht. Aber man muss nicht nur das veranstalten, was die Leute mögen. Man muss das veranstalten, was der Heilige Geist mag. Und damals haben mir Leute, auch Kollegen, gesagt, hey, was machst du die ganze Woche Fasten, spinnst du? Und dann haben sie mich auf all die Gefahren, wenn Leute Medikamente nehmen und jetzt nichts essen und so weiter und dies und das. Und ich könnte da Neurotiker züchten und so weiter. Da habe ich gesagt, nein. Mich gut informiert, habe Fastenlehre gegeben, der Bibel nach, mit medizinischem Wissen verknüpft. Und wir haben angefangen. Die erste Fastenwoche waren wir 4 Leute. Ein Jahr später, eine ganze Woche Fasten, jeden Tag zusammen, morgens bis abends, waren vielleicht 20, wenn ich das recht entsinne. Ein Jahr später 50, zu guter Letzt über 500. Was war da geschehen? Hey, wir haben das gemacht, was in der Bibel steht. Wir haben gebetet und gefastet. Und der Heilige Geist nutzte das. In jeder Woche lud sich quasi die Atmosphäre auf über diese 7 Tage. Und ich erinnere mich an früher, hey, jetzt, ich bin ja auch schon über 60, an früher, als man noch Zeltevangelisation hatte, über 2, 3, 4 Wochen. Wisst ihr, was da geschah? Sehr mühsam der Anfang, wenig Besuch. Und so nach 1, 2 Wochen, plötzlich kamen Leute kamen zum Glauben. In der 3. Woche fing das an zu fließen, also das war ein Strom, ein Tressel, Leute gingen nicht mehr nach Hause abends, wenn wir schon den Gottesdienst beendet haben. Es war wirklich ein geistlicher Kampf, um da reinzukommen. Ich teile euch auch mein Herz ganz ehrlich mit, ich habe heute Nachmittag etwas von diesem Kampf gekämpft. Und ich bin immer froh, wenn diese Kämpfe da sind, diese Bedrängung in meinem Geist, ich spüre bis hinein zur physischen Bedrängung. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass man an der richtigen Stelle kämpft. Nämlich der Widerstand kommt aus der unsichtbaren Welt. Offener Himmel, lieben Schwestern und Brüder, ich rede mal familiär, ist etwas absolut Begehrenwertes. Den Heiligen Geist Raum geben. Je mehr Leute etwas davon verstehen, je leichter geschieht es. Je ungeübter die Gemeinde des Herrn ist und die Leute, die im Namen Jesu zusammenkommen, je schwieriger ist das, je zäher ist das. Aber der Heilige Geist sucht Leute und sagt, kommt, ihr macht mit. Hier waren sie beim Fasten und Beten, Apostelgeschichte 13, und der Heilige Geist benutzte irgendjemand, ist egal, durch wen er gesprochen hat, hält die Bibel nicht für wichtig, sondert mir Barnabas und Saulus aus. Und plötzlich kommt durch ein prophetisches Wort eine Berufung auf einen auf diese beiden Leute. Ich habe das auch mal gehabt, als wir vor einer ganz großen Entscheidung standen in der Gemeinde, habe ich zum Gebet zusammengerufen, ist lange her. Und da waren wir nicht in der großen Schar, das war noch die kleine Gruppe damals, waren vielleicht 12 Leute zum Gebet, aber auch 2 Jugendliche. Obwohl wir da am Sonntag sagten, kommt alle zum Gebet, wir haben eine wichtige Entscheidung, wir brauchen die Leitung des Geistes und die Sicherheit des Geistes. Und dann wollte mein Herz erst niedergeschlagen sein, dass so wenig kam. Und dann sage ich, Heiliger Geist, du sagst, wo 2 oder 3 da sind, im Namen Jesu, du bist auch präsent. Du machst das aus diesem Abend. Und während wir da so im Gebet waren und diese Sache bewegten, kommt der Geist über mich und sagt, und hier ist jemand, der wird heute berufen. Und er wird entgegen der Meinung seiner Eltern, gegen der Meinung seiner Geschwister, er wird dem Herrn dienen. Und während ich das ausspreche, bricht einer dieser beiden Jugendlichen zusammen, weint bitterlich in der Gegenwart Gottes. Ich gehe zu ihm und prophezei weiter. Und du wirst ein Zeichen sein, dass das, was wir hier entscheiden wollen, im Namen des Herrn mit seiner Hilfe, das Richtige war. Und die Gemeinde, die dann so zurückguckt und von dieser Geschichte gehört hat, sagt, guck mal, dieses Werk ist gelungen, was damals in der Gebetsstunde entschieden wurde. Und guck mal, der Arndt ist jetzt schon seit 12 Jahren Pastor in einer BFP-Gemeinde. Obwohl sein Vater wollte, dass er den Gartenbau- und Tiefbaubetrieb übernimmt mit all den Angestellten und. Gott hat seinen Weg durchgesetzt. Ich denke mir, das ist der Geist, der in Apostelgeschichte 13 wirkte und das ist der gleiche Geist, der in unserer Zeit auch wirken will, wenn man noch zusammenkommt in dem, was er gerne mag, beten. Ich wiederhole mich hier gern. So heißt es hier weiter, dass der Heilige Geist die Leute beriet, wenn schwierige Aufgaben da waren. Ja, wie löse ich das jetzt mit dem Apostelkonzil? Das Ergebnis, Apostelgeschichte 15, 28, es hat dem Heiligen Geist und uns gut erschienen, keine größeren Lasten auf euch zu legen. Reduzieren die riesige Tora runter auf 5 Gebote. Für die Heidenchristen. Sensationell, dass solche starken Persönlichkeiten, die alle Juden sind, übereinkommen, sich von der Tora so umfangreich zu verabschieden, zum Wohle des neuen Werkes Jesu Christi unter den Heiden. Erstaunlich. Also vielleicht für euch nicht, aber für mich als Theologen, wow, sage ich da nur. So hat der Heilige Geist also Kraft, da zu lenken und zu führen. Apostelgeschichte 16 habe ich euch bekannt gemacht, wo der Heilige Geist auch verhindert und dann wieder erlaubt. Und dass der Heilige Geist dem Apostel Paulus hier von Stadt zu Stadt bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnis auf ihn warten. Na klasse. Apostelgeschichte 20, 23. Auch das ist übernatürlich, etwas vorherzusagen, was nicht so schön ist. Nehmt mal diesen Satz mit, der ist tief in mir entstanden. Wenn eine Gemeinde, die Jesus liebt, in Ruhe gelassen wird von der Gesellschaft und von Satan, glaube ich, dass sie nicht mit dem Heiligen Geist wirklich unterwegs ist. Denn Jesus sagt, dass diejenigen sich glücklich schätzen sollen, deren Ansehen beschmutzt wird, deren Ruf zerstört wird, wo sie Übles über ihn reden und über die Leute reden, die ihm nachfolgen und vieles mehr. Warum? Weil der Geist der Herrlichkeit auf ihnen ist. Überall, wo der Heilige Geist aufsteht, wirst du über kurz oder lang Störmanöver der großen Art erleben. Und ihr lieben Leute, wenn die kommen, keine Panik. Jesus ist stärker. Keine Panik. Jesus ist stärker. Erzähle diese Geschichte gern, weil sie markant ist in meiner Biografie. Als wir diese Gemeinde bauten und dieses große Projekt dann wagten, stand plötzlich eine Zeitung auf, die in jedes Haus ging und machte uns 3 Jahre madig, also im Sinne von Rufmord. Unsere 90 Mitglieder damals haben, die selbstständig waren, haben keine Aufträge mehr gekriegt, weil sie zur Gemeinde gehörten. Und um zu überleben oder ein angenehmeres Leben zu führen und mehr zu verdienen, wäre es jetzt klug, die Gemeinde zu wechseln. Haben die aber nicht gemacht. Warum? Weil das prophetische Wort kam beim Richtfest. Ich will die Schmach meines Volkes in Herrlichkeit verwandeln. Und genau das ist geworden. Aber das muss man in dem Moment aushalten können. Wir haben uns entschieden, den Heiligen Geist nicht zu betrüben, ihm zu vertrauen, wenn er uns so tröstet und sowas zuspricht. Und dann fährt man auch gut. Wenn Gemeinden aufstehen, wenn sie wachsen und es kommen Schwierigkeiten auf, sollten Leute, die mit dem Heiligen Geist unterwegs sein, grundsätzlich sagen, oh klasse, wir werden gefährlich für die unsichtbare Welt der Finsternis. Denn der Hauptgrund Jesu ist neben unserer Erlösung, die Werke der Finsternis zu zerstören. Und ihr werdet sehen, wenn wir im Heiligen Geist beten, was wir auslösen in der unsichtbaren Welt. Wie viel Heilung auf den Weg geschickt werden, wie viel Trost, wie viel Übernatürliches auf den Weg geschickt wird. Daniel 10 lässt grüßen. Alles begann mit Gebeten. Und da oben in der unsichtbaren Welt war riesiger Krieg. Warum? Weil Mächte der Finsternis aufhalten wollten, dass das, was Gott beim Anfang des Gebetes schon losgeschickt hat, per Schnellpost zu Daniel, aufgehalten wurde, sogar 3 Wochen lang. So, wir haben keinen kleinen Gegner. Wir haben auch einen Feind, der tausende Jahre lang Erfahrung hat. Und er will irgendwie verhindern, dass wenn wir beten, die Antworten Gottes bei uns schnell ankommen. Und Gott benutzt das wiederum durch den Geist, den er uns hinterlassen hat, als Geduldstraining, als Glaubens-Bodybuilding, damit wir in dieser Zeit des Wartens und geistlichen Kämpfens durchhalten, bis wir seinen Sieg bekommen. Während in der unsichtbaren Welt was los ist. Und so gibt es ein Hin und Her in der unsichtbaren Welt der Finsternis. Wenn wir schwach werden im Glauben, verlieren die Engel an Kraft, denn letztendlich bleibt bestehen, dass wenn wir auch mal im Glauben gebetet haben, aber im Warten auf die Antwort Gottes schwächeln, ja, zweifeln, dann gilt, der Zweifler empfängt nichts. Und so können Engel Satans die Gaben, die eigentlich für uns waren, wegnehmen und ihren Gesundbetern und Heilern austeilen, sodass selbst dort manchmal etwas Gutes geschieht. So jedenfalls ist die afrikanische theologische Sichtweise. Ja, ich habe da mal hingehört, weil die sind Spiritualität gewöhnt. Wir eher nicht. Und diese Dimensionen, die sind für uns immer spukig, aber sie sind biblisch. Sie sind übernatürlich. Und das ist ja unser Thema. So muss ich also auch aushalten, dass der Heilige Geist Leute mir über den Weg schickt, die Schwierigkeiten andeuten. Und das heißt aber nicht, dass wir jetzt den Schwierigkeiten aus dem Weg gehen müssen, sondern wir gehen mit dem Heiligen Geist durch die Schwierigkeiten hindurch. Und ich meine, das ist doch übernatürlich, diese Stabilität. Wir sind doch nicht von denen, die sich fürchten. Wir haben doch den Geist des Glaubens. Natürlich haben wir auch unser Menschsein, das geschwächt werden kann. Wir haben Leistungsgrenzen in diesen Kämpfen, die ja auch physisch spürbar sind. Aber was ich immer merke, und das war mir eben auch in der Stille so, wie dann die Kraft zurückkehrt, der Heilige Geist wieder aufrichtet und stärkt und Bereitschaft gibt, diesen guten Kampf des Glaubens auch zu eurem Wohl weiterzukämpfen. Ich predige ja heute Abend, damit sich das Reich Gottes in seiner Qualität fortsetzt. Ich predige zu euch, dass der übernatürlich wirkende Herr mit seinem Heiligen Geist dich stärker gebrauchen kann. Er will das. Und du sollst das mal glauben. Guck nicht auf dich und deine Schwachheit, sondern wie spricht der Herr mit seinem Geist? Der Schwache spreche, ich bin stark. Das kannst du nur, wenn du glaubst. Ich kenne Schwachheit. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Das ist nicht der Moment, wo man sagt, oh, jetzt bin ich aber stark. Das kannst du nur über den Glauben, dein Wort aussehen. Der Schwache kann sprechen, ich bin stark. Wodurch? Durch die Hand des Herrn, den Geist des Herrn. Und so bleibt es, bis Jesus wiederkommt. So, dies noch zum Kennenlernen und dann komme ich zu meinem zweiten Teil und schließe. Der Heilige Geist, halte fest, wird dich niemals zwingen, obwohl er ein starkes Interesse hätte, durch dich zu dienen, in übernatürlicher Weise. Das ist eine gute oder eine schlechte Botschaft, dass er dich nicht zwingen wird. Mir sagten schon Christen, ach, wenn er mich mal an die Ohren nimmt und mich da mal hinführt, wo ich hin soll, ich Widerstrebling. Aber man muss ihn kennenlernen, deswegen, er hat A, Geduld und B, ist er ein behutsamer Geist. Mich hat das manchmal rappelig gemacht. Ich wünschte manchmal, schneller die Leute zu transformieren. Und dann muss man wieder, wenn man mit dem Heiligen Geist zusammen ist, auch sagen, nee, weiter kannst du heute nicht. Ich will ihm nicht vorweglaufen, ich will aber nicht hinterher hinken. Ich will mit ihm geistlich so dienen, wie Menschen es zulassen. Und ich ermutige dich nochmal, begehre von Gott an diesem Abend. Begehre das Übernatürliche vom Heiligen Geist. Schrei in deinem Herzen, in aller Stille zu ihm und sag, hör mich, Herr, mach mit mir Geschichte. Ruf, ich kann das nicht für dich tun, das ist deine Sache. Aber das ist der Weg, denn weil er sich niemanden aufzwingt, kommt er auch nicht, wenn wir das nicht wollen. So ist es. Jesus hat uns in Lukas 11 gelehrt, dass wir bitten sollen. Und dann wird der Vater geben seinen Geist. So einfach. Bitte. Er lenkt uns auch nicht in unserem Leben, wenn wir das nicht wollen. Ich stelle mein Leben täglich unter seine Führung. Sag, ich will von dir geführt werden. Ich will, dass du mir deine Gedanken sendest. Ich will erkennen, wo Herausforderungen sind, die ich mit dir zusammen meistern soll. Ich will nicht kneifen. Ich will den guten Kampf des Glaubens mit dir zusammenkämpfen. Sage ich ihm ganz eindrücklich, sehr entschieden, damit er auch mein Bemühen erkennt, dass ich nicht nur eine Alibi-Glaubensfunktion mit ihm in mir trage, sondern etwas für den Alltag und fürs Leben. Ich habe festgestellt, dass der Heilige Geist mir nichts offenbart, wenn ich es nicht will. Ich bin seit meinem 21. Lebensjahr prophetisch begabt. Und ich habe wirklich tausende Leuten prophetisch gedient, nachweislich, mit der Garantie und der Erfüllung Gottes. Und doch hat es Gottesdienste gegeben, weiß nicht, was das für Gottesdienste waren, wo ich ihn nicht erwartet habe, irgend so Festgottesdienste, Jubiläen oder sowas, so in diese Richtung. Und ich erinnere mich, als unser neuer Präses, der Johannes Justus, irgend so ein Jubiläum hatte vor etlichen Jahren, da habe ich, oder Einweihung des neuen Zentrums, weiß nicht, was das da war in Hannover, da habe ich dem Heiligen gesagt, den Fehler mache ich nicht nochmal. Sag mir was, ich bin dabei. Ich fahre meine Antenne aus. Und Johannes Justus sagt in der, das ist die erste Einweihung und Festgottesdienst, wo sich so viele Leute bekehrt haben, sagt er. Warum? Der Heilige Geist ist ein Retter, weil Jesus ein Retter ist. Und er vertritt die Sache Jesu auf dieser Erde. So, hör ich einmal. Er offenbart nichts, wenn du es nicht willst. Wenn du prophetisch begabt bist, vergiss nicht, die Antenne auszufahren. Lern den Spruch Samuels. Herr, rede, ich höre. Dein Diener hört, deine Dienerin hört. Er spricht nicht zu dir, wenn du nicht zu ihm sprichst. Einfache Verhaltensregeln und dann möchte er doch gerne auch fließende Kommunikation eintrainieren. Grundsätzlich den Skeptikern bei uns, und da wende ich mich mal den Männern zu, die so ein bisschen sagen, das mit der Frömmigkeit, das ist so eine Frauengeschichte. Wir Männer sind für hier und jetzt und müssen die Welt stemmen. Euch möchte ich sagen, der Heilige Geist möchte genau mit dir genauso Werke tun, übernatürlicher Art wie mit den Frauen. Und wenn du vom Heiligen Geist nicht viel verstehst, rate ich dir, sei nicht vorlaut und kritisier nicht schnell. Das ist mein guter Rat an dich. Er wirkt durch einfache Menschen. Ich weiß, wenn du das Wirken des Heiligen Geistes akzeptieren würdest, müsste das schon der oder der sein. Aber der Heilige Geist nimmt einfache Menschen an ihrer Einfachheit über sie nicht das Werk des Heiligen Geistes und sagt, sind doch nur einfache Leute, was kann da rauskommen? Verhärte dich nicht gegen sein Wirken. Wenn die Bibel uns mitteilt in Hebräer 3,15, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Dann zeigt es uns, dass der Heilige Geist sehr wohl, weil wir uns in seinem Namen und Jesu Namen versammelt haben, uns anspricht, aber es heißt noch nicht Erfolg, heißt noch nicht Resultat, sondern es gibt immer noch die Chance, dass der Mensch, der selbst konfrontiert worden ist und spürt, dass er da ist, dieser übernatürliche Gott, dass der Mensch Nein sagt. Und die Bibel sagt, mach das nicht, wer weiß, wann du wieder eine Chance kriegst. Und dann öffnet uns die Heilige Schrift jetzt, weil der Heilige Geist ein Dienstgeist ist, übernatürliche Fähigkeiten. Und das wäre jetzt hier so mein Schlussteil. Ich gehe davon aus, dass ihr, die in einer winzigen charismatischen Gemeinde seid, darüber Bescheid wisst. Deswegen nur noch mal zur Erinnerung, zur Auffrischung. Der Heilige Geist will übernatürlich Werke tun durch die Kinder Jesu Christi, die Kinder Gottes, die mit Jesus verbunden sind. Und das bedeutet, dass er Gaben hinterlassen hat. Gaben, die man erbitten kann und die Gaben auch bekommt, nicht nur erbitten, sondern bekommt. Dahinter steckt der schlichte Glaubensakt, dass der Heilige Geist die Gabe dir gibt im Namen Jesu, wenn du darum bittest, weil du dienstbereit bist. Ich habe unseren Leuten immer empfohlen, wenn ihr um Geistesgaben bittet, übernatürliche Fähigkeiten vom Heiligen Geist, dann, wenn ihr das im Glauben erbeten habt, der Bibel gemäß, und euch womöglich noch zusätzlich Hände aufgelegt worden sind von den Ältesten oder der Leiterschaft, dann sprecht euer Amen dazu, dann ist das so. Du sollst nicht deinen Gefühlen glauben, du sollst dem Wort Gottes und der Verheißung des Gebetes darum glauben. Und dann sage ich, dann seid gespannt wie Flitzebogen. Und wenn da Wochen oder Monate drüber gehen, ihr geht in dieser Glaubensspannung, wann es durchbricht, in euer Leben mit dem Heiligen Geist vorwärts. Und dann wird es kommen. Es wird kommen. Und dieser Rat ist ja nicht aus dem Ärmel geschüttelt oder irgendwo hohl abgelesen, sondern ich habe ihn wiederholt eingesetzt und gesehen, was der für eine Wirkung hat, wenn man Leute so an die positive Kantare nimmt und sagt, jetzt mal Schluss mit, was weiß ich, noch großen Zuwendungen. Es gibt ja Leute im charismatischen pfingstlichen Lager, die brauchen pro Tag mindestens eine Prophezeiung, sonst fallen die vom Glauben ab. Und da ist nichts mehr von dieser Stabilität. Da steht es geschrieben, dem Wort entsprechend sind wir Empfänger nach der Verheißung und jetzt beten wir und wir empfangen. Wir empfangen. Okay, ich muss mich hier zügeln. Ich errufe euch in Erinnerung die übernatürliche Fähigkeit vom Wort der Weisheit, will der Heilige Geist anbieten. Ihr Mütter und Väter, ihr braucht Weisheit, eure Kinder zu erziehen, glaubt mir das. göttliche Weisheit. Ihr, die ihr verheiratet seid, ihr braucht Weisheit von Gott, mit dem Ehepartner umzugehen. Es gibt manchmal falsche Sätze, die rächen sich jahrelang. Besser, man bittet um das Wort der Weisheit. Es gibt Konflikte manchmal in der Verwandtschaft. Es gibt Konflikte bei Erbstreitigkeiten. Es braucht Weisheit. Weisheit von Gott. Wir haben eine alte Dame in der Gemeinde gehabt, die spät zum Glauben kam, Ende 60 war sie. Und die hat noch so einen furchtbaren Namen, Molly Unglaub. Du, und wurde gläubig. Und das war eine echte Hallodria-Frau. Jeder Tanzboden kannte sie. Und wie auch immer ihre Ehe kaputt ging, ihr Mann hat sie wegen einer anderen in die Wüste geschickt. Naja, und dann völlig K.O. und vereinsamt und so kam sie dann zu Jesus. Wie das so oft ist, Not lehrt beten. Und dann kam sie zum Glauben und suchte auch das Wort der Weisheit, weil sie nicht wusste, wie sie mit ihrem Ex umgehen soll, wenn er Geburtstag hatte, Weisheit und so weiter, die richtigen Worte finden, eine Grußkarte, ja oder nein und so weiter und so weiter. Kleinigkeit. Sie hat sich da vom Heiligen Geist durchführen lassen, durch verschiedene Weisheiten. Und dann kam die Erbschaftsgeschichte auf. Da haben ihre ersten beiden Eltern, älteren Kinder, dafür gesorgt, mit dem geschiedenen Ehemann, dass sie im Erbbereich nicht drin vorkommt und die beiden Kinder bevorzugt drin vorkommt und sie leer ausgeht. Und sie hatte die Weisheit, alles zu erdulden, keinen Anwalt zu nehmen und das Ganze über sich ergehen zu lassen. 9 Jahre später wird ihr Ex krank, bettlägerig, seine junge Frau verließ ihn, weil er nichts mehr taugte, und sie machte die Tür auf und kümmerte sich um ihn. Pflegte ihn ein paar Jahre bis hin zum Glauben, und er änderte sein Testament und gab ihr alles. Und enterbte die Kinder wegen Missachtung und Alleinlassung und so weiter. Hör mal, Weisheit in dieser Welt existiert. Wenn es das zu kaufen gäbe, die Wirtschaft würde zu lang. Aber es ist gratis. Es ist gratis. Und eben nicht in der menschlichen Verfügbarkeit, sondern entsprechend dem Werk des Geistes. Da ist das Wort der Weisheit klar angedeutet. Das ist keine Dauerweisheit, sondern es ist immer nur eine jeweilige Information in der entsprechenden Situation, in der wir drinstecken. Das zweite an übernatürliche Gabe ist das Wort der Erkenntnis. Wenn ihr die Bibel lest und sie sagt euch nichts, bittet um diese Gabe. Weil vom Wort erkannt zu werden, macht stabil. Kurzfassung. Martin Luther, katholischer Mönch in Ausbildung, Priester, in seiner Gebetszelle ringt er darum, dass Gott ihm Schrift offenbart, Heil offenbart, und dann springt ihn mit einem Wort der Erkenntnis dieser eine Satz, dass der Gerechte durch Glauben leben wird. Durch Glauben, nicht durch Werke, was eine Revolution war. Und dieser eine Satz, der als Erkenntnis zu ihm kam, machte ihn dermaßen stabil, dass er vor Papst und Kaiser nicht einknickte. Wenn ich sehe, wie viel Glaubensüberzeugung in Anführungsstriche bei den Christen so akzeptiert wird oder gepflegt wird, was die für eine Qualität haben, diese Glaubensüberzeugung, ist das weit weg von der Stabilität von dem Wort der Erkenntnis. Es gibt Leute, die sich nicht taufen lassen im Wasser, weil sie Angst haben vor Schwierigkeiten der Familie. Hätten sie die Erkenntnis über die Wassertaufe, wären sie bereit, sogar dafür zu sterben. Zürichsee, Männedorf, zurzeit Zwinglis, sind dort 3000 Leute, die taufwillig waren, wegen Ketzerei erstochen worden mit Speeren und Schwertern. die haben lieber ihr Leben gegeben, als das Wort der Erkenntnis aufzugeben. Es gibt Gemeinden, die das charismatische Erbe der Pfingstbewegung, der größten Missionsbewegung des letzten Jahrhunderts, aufgeben aus Angst vor Ablehnung, weil sie so übernatürlich drauf sind und nicht für voll genommen werden. Euch fehlt das Wort der Erkenntnis über die Wichtigkeit und Bedeutung der Taufe im Heiligen Geist und der Charismen, von denen ich gerade spreche. Achtet diese Werke des Heiligen Geistes nicht gering, Leute. Gott macht nichts Überflüssiges. Und wann immer wir die Dienste des Heiligen Geistes ausschlagen, verarmt die Gemeinde des Herrn, verliert ihre übernatürliche Qualität. Na ja, ihr wisst das ja alles. Das Wort, die Gabe des Glaubens, wir brauchen wieder Leute, die aufstehen und eine Noah-Arche bauen, nicht im wörtlichen Sinn, aber Projekte angehen. Projekte angehen. Ich hatte so ein ähnliches Seminar vor Jahren, da kam eine Dame vor und sagte, ich habe doch schon über 15 Jahren, Pastor, den Wunsch, irgendwas für Frauen zu machen, die nicht abtreiben wollen, denen einen Schutzraum zu geben. Ich habe keinen Mumm, immer kommt was zwischen. Kann ich nicht mal irgendwie Gnade kriegen für Glauben, für das Ganze? Du, und ich habe mit der Dame beten können an dem Abend, war nur ein kurzes Gebet. Wahrscheinlich hat sie viel mehr Emotionen erwartet von meiner Seite an Engagement, aber ich war schon ziemlich alle und dann war es halt nur ein kurzes, trockenes Gebet. Die Frau hat heute, glaube ich, 15 oder 16 Mitarbeiter, das ist ein Riesenwerk geworden in der Nordschweiz und der Herr hat es gesegnet. Sie hat sich durchgebissen durch diese Gabe des Glaubens. Das war ihre Noah-Arche. Das war ihre Noah-Arche. So braucht Gott heute Leute. Wir brauchen Dienste, die die Gesellschaft verändern, Menschen verändern. Wir haben damals so eine christliche Schule in unserer Gegend aufgebaut, heute über 500 Schüler. Hätte man diesem kleinen Anfang von 6 Schülern in der ersten Klasse nie zugetraut. Aber da waren Leute mit dem entsprechenden Gnaden vom Glauben bestückt. Leute, lasst Gemeinde nicht langweilig werden. Wir haben eine Power zur Verfügung, die wartet auf Menschen, um durch die tätig zu werden. Okay, ich muss das ja nicht so emotional sagen, aber inhaltlich stimmt's. Es gibt auch Gnadengaben von Heilung. Sucht nie die Person, die alle Heilungsgaben hat. Gibt's nicht. Verschiedene Gnadengaben von Heilung, doppelter Plural, so finden wir es hier in 1. Korinther 12, 9. Deswegen brauchen wir viele Gnadengabenträger im Bereich Heilung. Nicht nur alles an Pastor und Älteste abstempeln. Ihr seid gefragt. Mein Liebstes ist eine Jugendliche, die 17-jährig kam in so einen Charisma-Kurs von mir und streckte sich speziell hier in dem Bereich aus. Und ich habe ihr noch nicht mal die Hand aufgelegt. Wir haben einfach nur so Hände hochgehoben, zum Schluss gebetet, Empfang. Die hatte also den Bereich Blutdruckregulierung. Und also unsere Senioren waren riesenfroh. Die konnte sich manchmal hinstellen, weil bei der Gnadengabe der Heilung braucht der Patient nicht glauben. Das ist das Schöne. Das ist eine sehr evangelistische Gabe. Die konnte sich hinstellen und sagen, hier ist ein Mann, der hat Hochbluthochdruck, konnte manchmal sogar sagen, wo der Level lag. Knapp bei 200 oben, oberen Wert und so. Jetzt, sagt sie, 80 zu 120, wie bei einem Jugendlichen. Und das griff. Und dann haben die geklärt. Und dann ist sie später weggezogen durch Heirat. Du, da waren die aber traurig. Ja, alle, die davon hörten, dass es so eine Gabe gab. Ich sage, nicht traurig sein, wieder beten, nachrücken, nächste Generation. Versteht ihr? Ja, jetzt habe ich euch so viel aufgetischt, wisst ihr gar nicht, wo ihr zulangen sollt. Aber so ist das im Reich Gottes. So, die Gnadengabe von Wunderwirkung, Kraftwirkung, das ist das, was wir besonders lieben. Öl- und Brotvermehrung, Totenauferweckung, Dämonenaustreibung, da gehört die zu. Im Geiste umfallen und ruhen, sensationell. Wir schauen mal, was Gott für uns hat an diesem Abend und stehen einmal auf zum Beten. ich prophezeie. Es ist eine kleine Gruppe von Menschen, die schon länger diese Gedanken denkt. Ich bin es leid, so durchschnittlich mich im Reich Gottes zu bewegen. Das Übernatürliche geschieht nicht durch mir. So geht's doch nicht weiter. Es muss doch mal irgendwas sich ändern. Genau wenn du diese Gedanken, wenn die dir vertraut sind, heute Abend ändert sich was in deinem Leben. Denn Gott hat dein Stöhnen gehört, denn es glich dem Stöhnen des Gideons nach Richter 6. Wo ist der Gott, der das Volk durch das Rote Meer führte, trockenen Fußes? Wo ist der Gott, der Manna vom Himmel fallen ließ? Er war durstig geworden, weil er hörte, was Gott tun kann. Aber er litt darunter, dass Gott sich nicht offenbarte. Vater, ich danke dir, dass du Berufung gibst an diesem Abend, übernatürlich zu dienen. Und ich danke dir, dass du einzelne Leute vorbereitet hast, herauszutreten aus ihrem Schattendasein und ihnen den Mut gibst, zu empfangen an diesem Abend. So, Heiliger Geist, du weißt, wer das ist und du lässt sein Herz jetzt brennen und schenkst ihm dieses Verlangen und diese Ahnung, dass du mit ihm heute Abend einen neuen Schritt des Glaubens starten wirst, indem du Übernatürliches beschenkst. So, wenn jemand hier ist, der gerade da sich angesprochen fühlt, komm schnell nach vorn, möchte ein kurzes Gebet mit dir sprechen, dann geht's weiter. Hier kommen jetzt nicht Leute nach vorne, die mal gesegnet werden wollen oder so. Hier kommen nur Leute vor, die einfach sagen, so geht's nicht weiter. Ihr Sehnen hat eine Vorgeschichte. Es ist ein Sehnen nach Gott und seiner Kraft und seinem übernatürlichen Wirken. Gelobt und gepriesen sei der lebendige Gott, denn er lebt. Ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Oh, Halleluja. Niemand ist zu alt, dass nicht Gott Neues wirkt. Solange unser Herz schlägt, kann seine Kraft auf uns kommen und übernatürlich bewegen wir den Arm Gottes in aussichtslosen Situationen.